Takt und taktlos. Ein Podcast von Hanna Schmidt und Axel Brüggemann.
Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Takt und taktlos. Diesmal aber nicht von zu Hause oder aus dem normalen Studio, sondern ich bin gerade in meiner Nachbarstadt Bochum, an einem besonderen Ort im Anneliese-Brost-Musikforum. Da ist diese Woche das Tune-Festival und da wird die ganze Zeit über die Zukunft der Klassik gesprochen. Und Axel, wo bist du denn gerade? Du bist hier nicht.
Ich mache die Zukunft der Klassik. Ich bin tatsächlich in Neustrelitz in einem der größten Abenteuer meines Berufslebens angekommen. Und zwar inszeniere ich zum ersten Mal, und zwar Mozarts Entführung aus dem Serail in Neustrelitz. Es gibt noch, wie sagt man so schön, Restkarten für die Premiere am, 22. November. Also kommt gerne vorbei. Und das alles hat ja auch, Hanna, schon mit unserem Thema zu tun.
Das kann man sagen, ja. Wir sind ja hier bei Tuned zum Live-Podcast eingeladen worden und den haben wir auch aufgenommen. Wir hatten drei GästInnen bei uns, die auch bei dem Festival dabei waren und die dann halt aus ihren Fachgebieten Themen mitgebracht haben. Das waren Elisa Erkelenz, Kian Jasti und Elena Krause und wir haben insgesamt eine Stunde mit den dreien gesprochen, aber leider, das hat die Technik im Anschluss mit Entsetzen festgestellt, dass nur ungefähr zwei Drittel der Folge aufgenommen wurden. Und deshalb paraphrasieren wir jetzt das erste Drittel, was stattgefunden hat, damit ihr für das, was in den nächsten 35 bis 40 Minuten passiert, einen Kontext habt.
Kontextualisierung ist eh wichtig, habe ich auch gelernt, ja, sowohl bei der Entführung aus dem Serail als auch bei allem anderen, genau. Und den schaffen wir jetzt, den Kontext für euch.
Den schaffen wir jetzt, genau. Und ich fange mal damit an, dass ich die GästInnen, die ersten beiden, Lena Krause kommt dann zum Schluss, die wird dann aus der Aufnahme heraus selber vorgestellt, aber die ersten beiden GästInnen, die bei uns auf der Bühne waren, die ich einmal vorstelle, und zwar waren das Elisa Erkelenz und Kian Jasti. Elisa ist freie Kuratorin, Dramaturgin und Autorin und unter anderem kuratiert sie die transtraditionelle Konzertreihe Outer National im Radialsystem Berlin und hat in ihrem Fellowship Bi Beethoven fürs Fun-Magazin die gleichnamige Reportagereihe ins Leben gerufen. Und außerdem hat sie auch einen eigenen Podcast zusammen mit David Maria Gramse und der heißt Des Pudels Kern. Und da geht es um klassische Musik, Pop, Kampfkunst und Wissenschaft.
Den man parallel zu unserem Podcast natürlich auch hören darf und sollte.
Ja, definitiv, genau. Große Empfehlung. Und Kian Jasti ist künstlerischer Co-Leiter des Liedstadt-Festivals, Musiker und Projektentwickler und hat sich darauf spezialisiert, professionelle und nicht professionelle KünstlerInnen zusammenzubringen und mit ihnen große Bühnenproduktionen zu machen. Und er bewegt sich dabei an transkulturellen und transtraditionellen Schnittstellen und stellt dabei die Frage nach Repräsentation auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne. Und die Aufnahme, wie gesagt, ist leider verloren gegangen und das war tatsächlich der erste Teil, in dem Elisa ihr Thema mitgebracht hat und deswegen fangen wir jetzt auch mit Elisas Thema an, nämlich
Taktwechsel.
Diversität als Happy Object. Das ist ein Begriff von der Theoretikerin Sarah Ahmed, den Elisa aber angewendet hat auf die Diversitätsdiskurse der letzten Jahre, also Diversity, sagt sie, klingt gut, solange wir nicht wirklich etwas verändern müssen, aber dabei müsste es eigentlich darum gehen, Strukturen und Institutionen der Klassik so zu öffnen, dass sie der Realität einer postmigrantischen Gesellschaft entsprechen. Und dann hast du gefragt, Axel.
Ja, da habe ich gefragt, ob wir nicht vielleicht, statt in diesen Strukturen zu denken, einfach uns nochmal in diese Geschichte der Musik erinnern müssen, gerade der Oper und der klassischen Musik, die ja an sich erstmal grunddivers angelegt war. Ja? Also Menschen aus aller Herren Länder kommen auf einer Bühne zusammen, schon immer, und machen Musik. Wir haben, also wenn wir jetzt hier über die Entführung gerade reden oder über die Zauberflöte Mozart, der den ersten Schwarzen auf die Bühne gebracht hat mit Monostatos oder Osmin, und dann auch kulturelle Aneignung wahrscheinlich geschaffen hat. Ja? Aber grundsätzlich die Frage, würde es uns nicht helfen, wenn wir sozusagen die diverse Geschichte und den diversen Ursprung von Musik machen und von Bühnenkunst erinnern, um das in die Gegenwart zu übersetzen? Und da kam dann die Antwort, dass das zwar irgendwie richtig sei, aber dass wir mit Strukturen zu kämpfen haben, die wir neu schaffen müssen, wenn ich es richtig verstanden habe, Hanna, oder?
Genau, die Strukturen sind nämlich überhaupt nicht divers und es haben einfach nicht alle Menschen den gleichen Zugang zu dieser Kunstform. Also wenn man einfach die Frage stellt, wie viele Kinder können denn überhaupt ein Instrument lernen oder welche Geschichten werden auf der Bühne erzählt? Also da ist jetzt Mozart natürlich ein Beispiel, aber wer spricht da über wen und in welchem Ton? Und da hat Elisa darauf hingewiesen, dass man Diversität fördern muss. Also sie sagt, unter anderem braucht es dritte Orte, also soziologisch gesprochen Orte der Gemeinschaft, der Begegnung, aus denen heraus andere Positionen und kulturelle Kombinationen entstehen können.
Gibt es schon, ne? In Zürich dieses offene Foyer, in dem jeder zu jeder Zeit sein kann und auch Kunst machen kann. Ja, also wirklich offene Türen für alle Formen von Begegnung. In skandinavischen Ländern gibt es auch in ganz vielen theatralen und kulturellen Orten schon, ne? Genau.
Ja, das ist crucial. In dem Zusammenhang hat dann Kian, die beiden waren ja zusammen auf der Bühne, ein paar Begriffe geschärft, was ich extrem wichtig fand, was ich hier auch nochmal zusammenfassen möchte. Also ihm war wichtig, nochmal zu betonen, postmigrantisch ist nicht zu verwechseln mit Multikulti, was im Grunde, also...
Da wurde ich belehrt und ich muss sagen, das habe ich schon zweimal inzwischen angewandt. Was Hannah euch jetzt referiert, ist es wirklich für mich eine große Erkenntnis gewesen. Ja.
Das ist so schön. Also, das Konzept Multikulturalität beschreibt im Grunde, es gibt Kultur A, Kultur B und Kultur C und die existieren wie abgeschlossene Planeten nebeneinander. Der Begriff der Interkulturalität geht von dem gleichen Konzept aus, von voneinander fest abgeschlossenen Kulturen, die zwar nebeneinander existieren, aber die sich, wie Kian hat das Bild benutzt, so olympische Ringe in bestimmten kleinen Aspekten überschneiden. Und transkulturell wiederum geht im Gegensatz davon aus, dass Kulturen homogene oder klar voneinander abgrenzbare Einheiten sind, sondern zunehmend miteinander vernetzt und vermischt sind im Sinne einer Art Globalkultur, könnte man sagen. Und postmigrantisch jetzt verhandelt migrantische Realität als Normalität, also postmigrantisch. Migrantische Kunst, sagt Kian, ist Kunst aus Migration heraus.
Mhm. Wo wir dann auch natürlich in diese Situation kommen, und ich glaube, das besprechen wir ja auch gleich, dass wir sozusagen mit unserem, also ich als, wie sagt man, Kartoffel, ja, also auch erkennen müssen, dass wir natürlich Teile unserer Tradition auch transformieren müssen, glaube ich. Das ist noch ein Punkt gewesen, der so als Grundlage gilt. Und einen Aspekt habe ich noch, und dann kann unser Puppengespielter Zusammenfassung aufhören, ist, was ich auch sehr interessant fand, ist, weil über Strukturen gesprochen wurde, und ich habe noch dieses Beispiel genannt, dass die Popmusik ja ohne subventionierte beziehungsweise fremdfinanzierte Konzepte und Strukturen tatsächlich durchaus auf jeden Fall multikulturelle, aber auch postmigrantische Kultur aus sich heraus schaffen kann, die also nicht gefördert werden muss. Und dass es da vielleicht auch mal eine Anregung wäre, wie wir das innerhalb unserer sogenannten Hochkultur dann auch schaffen könnten. Ja.
Genau. Diversität ist eben kein Happy Object, sondern die Realität in unserer pluralen Gesellschaft, in der Migration eben kein neues Phänomen ist, sondern diese Gesellschaft immer schon prägt. Und da sind wir dann jetzt auch bei Kians Thema angekommen, nämlich...
Jetzt wird's komplex.
Der Notwendigkeit, postmigrantische Klassik und transtraditionelle Musik neu zu framen. Und hier steigen wir jetzt ein in die Aufnahme.
Du sprichst auch von einer spezifischen Form des Ausdrucks, die aus diesem Konglomerat entsteht. Kann man das beschreiben?
Ja. Und zwar gibt es... Ein Theaterwissenschaftler, der heißt Hajo Kurzenberger, der hat die Bürgerbühne in Dresden gemacht, das sogenannte Dresdner Modell, und der beschreibt, wenn jemand das allererste Mal auf eine Bühne geht, also in einem professionellen Kontext, aber selbst Laien ist, dann gibt es eine Energie auf der Bühne, die ist einzigartig, einmalig und nur dieses eine Mal da, nämlich das allererste Mal. Und daraus, und das ist, das nennt er soziale Ästhetik, also im deutschen Diskurs dann, das ist etwas Besonderes und das hat eine eigene, ich sag's jetzt ganz plump, Schönheit. Und das wäre quasi so eine Brücke, so eine Transferleistung, und im Postmigrantischen ist es eben so, dass, oh Gott, normales Theater quasi nicht diese Migrationsgeschichte haben kann, und das ist quasi die postmigrantische Kunst aus der Migration heraus. Ich bin ja ein Stuttgarter und ich wohne in Hamburg, aber nichtsdestotrotz sind 50% von mir aus dem Iran, und das macht etwas mit meiner Positionierung in dieser Gesellschaft, und sobald ich das auf einer Bühne verhandle, hat das quasi einen eigenen ästhetischen Wert, der quasi aus der Sozialität kommt, aber sich nicht über die Sozialität definiert.
Und das ist ja etwas, was eigentlich in Deutschland überhaupt nichts Neues ist. Wieso müssen wir trotzdem noch diese Begriffe erklären und es trotzdem immer wieder hochholen und diskutieren, haben irgendwie das Gefühl, das geht nicht weiter.
Also ich, meine Definition von postmigrantisch ist eigentlich, dass es eine Aushandlungsgesellschaft ist, so verwendet das auch Naika Forutan, die ihr auch schon zitiert habt, und ich finde eigentlich dieses Aushandeln, wir hatten das heute schon öfter, so diese Vorstellung von irgendwann war doch schon mal was da, dann muss es doch jetzt eigentlich fertig sein, und ich glaube, wir kommen auf die Welt und Geschichte wiederholt sich, also ich glaube, dieses Aushandeln ist einfach ein permanenter Prozess, also gerade in der Kunst. Deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen selbst heilsam unterwegs und sage mir, es ist normal, dass wir da noch nicht sind, auch wenn ich es manchmal selbst merkwürdig finde. Und was ich interessant finde, auch an deiner Definition mit dem Sozialen, weil das ist mir auch, ich komme wie gesagt eher aus der Richtung, mir hat einfach die Kunst gefehlt oder die Räume dafür haben mir gefehlt und die wollte ich öffnen. Und das Soziale ist dann eigentlich eher so reingerutscht und ich habe dann in der Klassikwelt öfter eher diese Abwertung, ah ja, das ist ja so sozial, das machen wir dann hier in der Education. Und ich denke einfach, nein, was können wir denn gewinnen, wenn Musiken präsentiert werden, die verbunden sind mit Ritualen, mit Gesellschaft? Also warum ist das eine qualitative Abwertung? Das fand ich, habe ich oft beobachtet und das fand ich interessant. Wie weit sind wir denn selber weg von einer sozialen Praxis, wenn wir das als nicht qualitativ ebenwertig empfinden, nur weil es Teil einer sozialen Praxis ist.
Mhm. Könnte es etwas damit zu tun haben, dass viele Leute, so wie ich, die vielleicht ein bisschen älter sind und das noch nicht so in diesem Diskurs drin stecken, erstmal als Gegenbewegung und als Angriff verstehen und nicht als Parallelbewegung. Ja? Also das wäre jetzt auch meine große Frage. Ja? Also natürlich ist für mich von meiner Sozialisation, mit der ich ja ins Theater gehe, die kann ich ja jetzt auch nicht ablegen. Ich bin halt eine Kartoffel, ja, und habe gelernt in meiner Kindheit, da gibt's eine Oper und die wird irgendwie in der Gegenwart erzählt und dann wird die wieder gespielt und so. Das ist das Tolle an Oper, ja. So bin ich ja sozialisiert erstmal, ne? Und damit kommen ja ganz viele auch erstmal traditionell ins Theater und ich glaube, dass da bei vielen erstmal eine Angst besteht, dass es die Kultur und die Spielräume und die Entwicklungspotenziale, die ihr jetzt beschreibt, sozusagen auf Kosten deren Tradition gehen. Ja? Und ich glaube, vielleicht ist das nicht vermittelt genug, dass man Räume für alles hat und im Idealfall einen Raum hat, in dem sich alles miteinander vermischen und blenden kann. Ja? Ich glaube, dass viele einfach Angst haben, dass ihnen was weggenommen wird. Und vielleicht ist das einfach auch ein Vermittlungsproblem, dass wir so Gegenpole aufbauen. Oder liege ich vollkommen falsch damit?
Also ich bin total dankbar, dass du das so sagst, weil ich finde, es ist wahnsinnig ehrlich zu sagen, Identitätspolitik schreckt auch ab. Das finde ich einfach ehrlich und das finde ich wichtig.
Klar, wenn ich was aufgeben soll, ist ja
logisch. Ja, ich finde das ganz richtig und die Antwort ist ja, natürlich musst du was aufgeben. Natürlich. Es geht um Deutungshoheiten, Machtabgabe, Ressourcenabgabe. Natürlich findet, Hanna hat es gestern gesagt, die Zauberflöte in Deutschland dann nicht mehr 200 Mal statt im letzten Jahr, sondern vielleicht nur noch 123 Mal.
Wunderbar, aber sie wird noch stattfinden. Das
aber
ist
schon
wichtig festzustellen.
Natürlich wird sie noch stattfinden. Alle haben immer Angst, dass dann nichts mehr passiert.
Ja, aber das ist die Angst, die, glaube ich, ihr unterschätzt noch. Und das, genau, das, so ist ja jeder. Wenn Räume abgegeben werden müssen, entstehen neue Räume. Und dann gibt es beide Räume. Das, glaube ich, da fängt ja der Spaß an, ne?
Vielleicht ist es aber genau die Chance, dass die Räume in 20 Jahren noch existieren, weil sie eben relevant geblieben sind für die Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, dass, ja, aber ich glaube, dass diese Ängste, merke ich auch im Kontakt mit Institutionen, eine sehr große Rolle spielen. Und deswegen auch diese Aushandlungsgesellschaft finde ich gut, weil irgendwie auch klar wird, wir kommen da vielleicht nicht komplett harmonisch durch. Also vielleicht müssen wir aber auch alle lernen, wieder miteinander zu streiten, uns zuzuhören. Also ich glaube, das sind ja übergreifende Prozesse.
Ich glaube, das findet ja auch gerade statt. Das finde ich ja das Tolle an unserer Zeit. Das, was ihr jetzt so als Diskurs aufgemacht habt, ist für mich schon ein bisschen abgehakt, weil ich glaube, dass auch viele Menschen, die jetzt erstmal mit so einer, ich sage das jetzt mal ganz banal, konservativeren Haltung wie meiner daran gehen, schon ein bisschen was begriffen haben. Ja, also ich glaube, es finden ja schon Brüche inzwischen statt. Ja, also es leichte, ich weiß, das ist alles nicht so weit, wie ihr euch das vorstellt, aber ich empfinde das jedenfalls so, dass es schon die Offenheit jedenfalls wächst und das Bewusstsein wächst. Und das ist ja schon mal ein Schritt. Ja? Also, und wenn die Tür ein Spalt auf ist, dann kann das Wasser ja auch noch mehr drücken. Ja? Also ich glaube, wir sind gerade in dieser Umbruchzeit in der Klassik in ganz vielen Momenten und eine ist schon da. Ich sehe das schon ein bisschen.
I don't know, Axel, ganz ehrlich. I don't know. Nee, weil ich lasse mein das, was du quasi sagst, wie weit das bei uns gehen soll, ich lasse das alles weg. Okay? Ich lasse meinen Diskurs, schiebe ich komplett zur Seite. Und ich habe neulich mit Riab Chayeb, Opernsängerin aus den USA, gechattet. Und wir haben gesucht, die Namen, die uns einfallen, die aus diesen, mit diesen kulturellen Backgrounds, ergo Nahen Osten, Mittleren Osten, Nordafrika, auf dem Niveau mitspielen können. Wie viel sind es? Ey, und wir kamen zu zweit echt nicht so weit, erschreckend nicht so weit. Das heißt, da gibt es strukturelle, gewaltige Nachteile und die sind eine gesellschaftliche Realität. Und ich glaube, wie gesagt, lassen wir meinen ganzen postmigrantischen Kram mal kurz zur Seite. Da gibt es quasi eine Ebene, die ist eben noch überhaupt nicht da. Und das hat was mit Chancenungleichheit zu tun. Und Entschuldigung, die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Menschenrechtscharta ratifiziert. Da geht es um Bildungsgerechtigkeit. Und das ist halt.
Auch da nur zum Nachhaken. Also, das heißt, du forderst. Also, diese Möglichkeiten müssen wir in Deutschland schaffen. Sehe ich das richtig?
Absolut. Überall. Ich nehme ja. Einfach, wir nehmen nur die klassische Musikschule. Wer kann da hingehen? Wir nehmen nur das. Wir lassen alles andere weg.
Vollkommen bei dir dann. Ja, vollkommen dabei. Ja.
Ja, aber dann gibt es auch die 10 Namen, die es gibt und die da wären, die aber nicht eingeladen werden, weil es das Wissen darüber nicht gibt, weil es irgendwie, und ich glaube, da wäre vielleicht auch der erste Schritt, wir wollen ja auch ein bisschen konkret werden, sich einzugestehen, ich habe dieses Wissen nicht. Vielleicht muss ich jemanden dazu holen, der die Zeit hat, da zu recherchieren, der vielleicht auch Kenntnisse hat, Netzwerke kennt. Also ich glaube, einfach so, ja, die eigene Position auch zu hinterfragen und zu gucken, wo muss ich vielleicht auch selber Räume öffnen. Und das kann, glaube ich, fast jede oder jeder von uns tun, da wo er steht in der Institution oder auch in der freien Szene. Das ist ja auch nicht, wir hatten ja schon öfter diese Dichotomie, aber ich glaube, in der freien Szene ist es ja auch nicht automatisch so. Also ich glaube, das Kuration, das wächst so langsam rein in die Musik, das ist in anderen Sparten ja schon viel verbreiteter und es gibt ja einen Grund dafür, dass wir das brauchen. Wenn wir Neues Spannendes hören wollen. Und es gibt ja diese Räume für neue Produktionen an der Oper, auch an Aufträge, Commissions und so weiter. Also die da mehr reinzuholen, indem man Wissen teilt, andere Wissensformen vielleicht auch akzeptiert, wäre, glaube ich, ein guter erster Schritt.
Und die explizit fördert. Ne? Also an dem Punkt sind wir vorhin ja auch kurz gewesen, als es darum ging, wir wollen für alle die gleichen Fördermöglichkeiten und dann Simin Samarwazi völlig zu Recht gesagt hat, nee, eigentlich brauche ich mehr, weil ganz vieles, was vorausgesetzt wird bei normaler Produktion, kann ich bei meinen Produktionen überhaupt nicht voraussetzen. So, das heißt, die Mittel müssen nicht einfach nur, im Moment sind sie total ungleich verteilt, sie müssen nicht einfach nur gleich verteilt werden, sondern sie müssen gerecht verteilt werden und dazu gehört am Ende mehr als so. Aber selbst an dem Punkt sind wir ja tatsächlich auch noch nicht.
Das muss man sich, glaube ich, sehr von Fall zu Fall anschauen. Also das weiß ich auch gar nicht, ob ich das so pauschal sagen würde. Ich glaube, man muss einfach auf eine Art selbstverständlich werden in den Räumen, die man aufmacht. Das kann ja auch eine einzelne Position sein, wie Regie zum Beispiel. Und natürlich, wenn man solche Projekte angeht, die darauf ausgelegt sind, dass ein Orchester in so einen Begegnungsraum kommt, klar, brauchen die mehr Probenzeit. Aber ich glaube nicht, dass das so pauschal so ist, dass all das jetzt mehr braucht. Ich glaube, das muss man sich einfach sehr genau anschauen und nicht automatisch in so eine, ach, das ist ja sozial, dann reichen da 10.000 für das Gesamtprojekt. Oder dann ist es ja Education. Und das ist einfach immer noch die Realität.
Was ich, by the way, auch total interessant finde, ist, dass es nicht nur in deiner und in eurer Praxis passiert, dass Kunst gegen Soziales ausgespielt wird, sondern im Journalismus passiert das ganz genauso. Also wie oft habe ich Themen vorgeschlagen und dann hieß es, das würde ich dann aber mal in dem und dem Ressort verhandeln und eben nicht in unserer Musiksendung oder im Feuilleton oder wo auch immer.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir den Themen vielleicht wechseln, aber Kian, das, was du mir jetzt erklärt hast, das würde ja in der Konsequenz heißen, und das fände ich dann ja wirklich spannend, wenn wir Chancengleichheit machen, was sollen denn diese, also momentan sind ja auch Musikschulen sozusagen so aufgebaut, also die, wo du sagst, die sind schwer zu erreichen, da lernt das Kind für Elise spielen, ja? Das ist ja unsere klassische Musikschule auch noch, ja? Aber eigentlich müsste da das dann ja auch schon anfangen, dass das von mir sozialisierte Kind in der Musikschule alles mögliche Musik lernt. Und, aber
das passiert, also
da fängt es ja eigentlich schon an. Ne?
Also das passiert auch. Das geht los gerade. Das geht gerade los, dass das in die Musikschulen kommt. Noch nicht so viele, eher die größeren im Moment, aber das geht einfach los. Das passiert tatsächlich, dass auch das quasi so ein Triple-Down-Effekt, dass das jetzt in den Musikschulen ankommt. Also eigentlich ging immer wieder, was sollen wir denn jetzt machen, was sollen wir da jetzt machen? Und ich halte mich da nochmal an Elisa, die sagt, dass wir zu was Konkretem kommen. Wir haben ja auch in unserem Panel haben wir gesprochen über Informationspflicht, Lernbereitschaft, diese Geschichten. Und damit nicht nur ich die ganzen Credits abgebe, kann ich da einfach jedem empfehlen, bei Fluktoplasma, dem Festival von Dante, mal auf die Seite zu gucken, was da alles so los ist. Ist die Mediathek noch offen, Dante? Da kann man sich für 10 Euro so ein Mediathek-Ticket, glaube ich, kaufen und kann 200 Vorträge oder sonst was angucken, die so richtig deep sind. Und da kann man auch nächstes Jahr hingehen. Das geht nur 3 Tage, 96 Stunden. Und da kann man sich informieren, wenn man will. Das geht.
Danke, Kian. Danke euch beiden, dass ihr da wart, für eure Gedanken. Das war ein super schöner Austausch. Und wir gehen jetzt weiter zu unserem nächsten Thema.
Danke schön.
Einmal Applaus für euch beide. Wirklich danke. Wir machen jetzt noch ein kulturpolitisches Fass auf. Da haben wir es ja akut nicht nur mit Kürzungen, mit Drohungen von Kürzungen zu tun, sondern seit ein paar Monaten auch noch mit einem neuen Kulturstaatsminister, der in den rechten Kulturkampf einsteigt, der gerne mal das Hufeisen bedient. Nicht nur das, wir haben da in einer Folge ausführlicher drüber gesprochen, gleichzeitig auch natürlich stärker werdende rechtsextreme Parteien im Bundestag, in Landtagen, in Stadträten, die in ihrem Wahlprogramm von einer deutschen Leitkultur fabuliert und die Kulturschaffende, Kunstschaffende ganz real unter Druck setzt, zum Beispiel mit kleinen Anfragen. Kulturpolitik hat unfassbar viele Rattenschwänze und die sind nicht so leicht zu entwirren, aber unsere nächste Gästin kennt sich zum Glück richtig gut damit aus. Magst du auf die Bühne kommen, Lena? Lena Krause, ein großer Applaus.
Herzlich willkommen.
Lena, du bist Musikwissenschaftlerin und Theater- und Orchestermanagerin und nicht nur Geschäftsführerin des Verbandes FREO, Freie Ensembles und Orchester Deutschland e.V., sondern selbst als Kulturpolitikerin, let's say, auf dem straighten Weg in den Bundestag. Wie schön, dass du hier bist. Und Wunschdenken. Du hast dir passenderweise diese Kategorie ausgesucht.
Oh, schon wieder Politik.
Magst du einmal erzählen?
Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Genau, ich habe mir diese Kategorie mit der schon wieder Politik ausgesucht, weil ich mir die Frage stelle und mich das sehr lange beschäftigt, jetzt schon, wo steht die Kulturpolitik in den verschiedenen, sage ich mal, Parteien und Fraktionen? Und ich mache einfach auch als, vor allem auch als Verbandsgeschäftsführerin, die Erfahrung, dass das irgendwie ein Standing auf absteigendem Ast ist, sage ich mal. Also um es vielleicht an einem Beispiel konkret zu machen oder auch in einem Vergleich konkret zu machen. In der Corona-Pandemie, wenn wir auch mal sehr ehrlich mit uns sind als Verbänden und Co., haben wir extrem viel erreicht. Da ging ordentlich was. Denn wir hatten als Verbände auf einmal einen viel, viel präsenteren politischen Resonanzraum. Wir hatten die kulturpolitischen SprecherInnen in den Fraktionen von den Parteien, die sich wirklich reingefuchst haben, die sich Mühe gegeben haben etc., weil die Lage der Kultur auf einmal eine andere Sichtbarkeit hat. Es war ein Thema, damit konnte man sich profilieren, damit konnte man was erreichen und gegebenenfalls sogar in seinem Wahlkreis sich das nächste Wahlergebnis sichern. Jetzt ist dieser Resonanzraum irgendwie, weiß ich nicht, wo er hin ist. Also es ist um einiges schwieriger geworden und natürlich erkennen wir auch die Realität an. Wir sind in krassen gesellschaftlichen Zeiten, wir haben Kriege in Europa, wir haben einen Trump in den USA, wir haben bei uns vor Ort selbst mit dem Erstarken der rechtsextremen Kräfte zu kämpfen und so weiter. Wohnungen sind nicht mehr bezahlbar etc. pp. Es sind natürlich auf den ersten Blick alles Themen, wo man sagt, das betrifft doch
den Großteil unserer Menschen viel direkter als deine komische kleine Kulturpolitik und ob die Musikerin angemessen bezahlt ist. Aber während in vielen demokratischen Parteien, und es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, dazu kann ich auch noch was sagen, Kulturpolitik irgendwie so ein Schattendasein lebt und als immer als das abgetan wird mit, damit gewinnst du keine Wahlen, lass die Finger davon, das ist ein Nischenthema, das macht deine politische Karriere kaputt. Das passiert auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir antidemokratische Kräfte, die dieses Feld ganz bewusst für sich entdecken und ganz bewusst ihre Leute dorthin setzen und es ganz bewusst bespielen. Und das ist eine große Gefahr, glaube ich. Ich wünsche mir mehr politischen Nachwuchs, die Kultur machen wollen in den demokratischen Parteien. Und das ist das Thema, was ich heute mitgebracht habe.
Ich frage mich, wie ist das so gekommen? Also warum?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist, glaube ich, schon häufig und oft ein Nischenthema gewesen. Und ich glaube, Kulturpolitik ist natürlich auch ein Thema, wo man mit einer Branche und einer Szene zu tun hat, die ist extrem vielfältig, die ist extrem unterschiedlich. Das geht von den staatlich getragenen größten staatlichen Institutionen bis hin zum einzelnen Musiker oder der Musikerin in der freien, selbstständigen Musikszene. Wir haben Museen, wir haben Theater, wir haben Literatur, wir haben Film. Wenn wir in die Kultur- und Kreativwirtschaft gucken, wird das Feld noch viel, viel größer. Also es gibt wirklich 1000 Felder gefühlt, die alle irgendwie anders funktionieren, und man muss sich da tatsächlich sehr, sehr stark reinfuchsen. Und ich glaube, das fehlt manchmal. Und was dann
aber das, ja. Ich glaube, das hat ja mit der Politik selbst angefangen. Also ich erinnere mich noch in 90er Jahre zum Beispiel, da hatte eigentlich jede Stadt einen Kulturbürgermeister. Ja? Da gab es in Freiburg einen Kulturbürgermeister, der war dafür da, die Kultur der Stadt zu organisieren, zu unterstützen und im Stadtrat für die Kultur zu streiten. Und zwar nicht politisch zu streiten, sondern strukturell zu streiten. Der hat die Kohle geholt, der hat dafür gesorgt, dass Kultur überlebt, der hat dafür gesorgt, und das merken wir ja jetzt, wenn man jetzt mit Kommunen redet, Kultur ist eine freiwillige Leistung. Ja? Also erstmal müssen die Kommunen die Sozialausgaben bezahlen, dann müssen sie alles gerechten Aufgänge bezahlen und so weiter. Kultur ist freiwillig, und für die freiwillige Leistung bleibt in vielen Kommunen gar kein Platz mehr. So, das ist eigentlich seit den 90er Jahren passiert, dass die Bedeutung von Kultur geschwunden ist und dass dann der Bürgermeister oder Oberbürgermeister in vielen Städten automatisch Kulturbürgermeister ist. Ja, das macht er nochmal eben so mit. Das ist in Freiburg so, das ist in Bremen so, das ist in eigentlich so allen mittelgroßen Städten. Und dann kommt der zweite Schritt, dass ihr mit Verlaub Kultur, viele politische Parteien, und das
ist sowohl die Grünen, Korrektur, ganz kurz, darf ich dich unterbrechen?
Ja, ihr, klar, unbedingt.
Ich stehe als Geschäftsführerin von Freo hier. Ich bin ehrenamtliche Politikerin. Ja. Ich habe noch nicht die Macht, solche Entscheidungen.
Ich dachte, du bist auf dem Weg in den Bundestag, habe ich schon gedacht. Okay. Also, ich sage ja auch jetzt bewusst, alle Parteien, ja, haben dann sozusagen die Kulturpolitik auch so als Rentenversorgungswerk übernommen. Ja? Also wenn wir an die Bundeskulturministerinnen und Minister denken, die wir so hatten, das war sozusagen Bernd Neumann, der irgendwie dann nochmal da abgestellt wurde. Claudia Roth hatte nichts anderes mehr, durfte dann eine Kulturpolitik. So, und also da sind ganz viele politische Parteien, die eigentlich diese Rolle auch abgegeben haben. Und da frage ich mich, warum, und jetzt kommt eigentlich der Punkt, den ich genau richtig finde bei dir. Auf der anderen Seite sehen wir die AfD und sehen wir diese radikalen Parteien, die längst begriffen haben, Kultur ist der Anfang von Machtergreifung. Ja? Und da haben wir einfach eine wahnsinnige Leerstelle als demokratische Parteien, jetzt sage ich wir als demokratische Parteien, ja, gelassen. Und da müssen wir irgendwie, glaube ich, einen Anker finden. Wie kriegen wir das wieder zurück? Ja.
Na, ich glaube, also das eine, wo ich kurz darauf eingehen wollte, weil das ist bei mir hängen geblieben. Du hast gesagt, der hat strukturell für die Kultur gestritten, nicht politisch. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Der strukturelle Kampf das strukturelle Streiten und Kämpfen für eine Kultur muss als politisches Streiten verstanden werden. Jeder Abgeordnete, der sozusagen Kulturpolitik macht, sollte sich im Land, wenn es um Förderung geht, im Bund, wenn es um andere Rahmensetzungen geht, von der Sozialpolitik über die Steuerpolitik etc., er sollte sein Themenfeld politisch wahrnehmen und vor allem als strukturelle Aufgabe. Also es soll weniger darum gehen, jetzt in ein Förderprogramm reinzuschreiben, dass man damit nur gewisse Themenfelder abdecken kann, sondern es muss darum gehen, in der Kulturpolitik den strukturellen Rahmen zu schaffen. Also das wollte ich einmal sagen, weil du hast es...
Aber das ist ein Kardinalfehler von Claudia Roth gewesen, oder? Dass sie genau das eben nicht mehr gemacht hat, sondern sie hat sozusagen in die...
Das macht ein Herr Weimar gerade leider auch nicht mit.
Das ja, genau, das ist nämlich das Weimar. Aber genau, darüber regen wir uns aber auf, aber es ist Revanchismus am Ende des Tages, ne?
Aber um deinen anderen Punkt zu beantworten, wie kriegen wir das denn hin, sozusagen, dass es wieder besser wird? Ich glaube, wir brauchen halt wirklich Menschen aus der Kultur, die sich trauen, diesen Weg zu gehen, weil dort gibt es die Expertise in der Kulturszene, entweder über die eigene Szene, häufig ganz, ganz viel, was über den Tellerrand hinausgeht. Und es ist nur so mein Plädoyer, was ich irgendwie ja selbst versuche im Privaten, aber wir brauchen die Menschen, die sich mit der Kultur auskennen, dass sie auch oder in der Kultur arbeiten, dass sie den Weg gehen in die Kulturpolitik. Das muss nicht heißen, dass jeder sofort in den Wahlkampf einsteigt ums nächste Landtagsmandat. Das kann heißen, dass man auch mal gerade bei den Parteien vor Ort, bei sich in der Kommune irgendwie sagt, man geht mal in den Kulturausschuss oder wenn man parteipolitisch engagiert ist oder auch nicht, dass man sich bei seiner Partei meldet oder bei der Partei, die einem am nahesten steht, meldet und sagt, hier, ich habe hier Themen, die betreffen die Kulturszene hier vor Ort, weil wir brauchen die Expertise von den Leuten aus der Kultur in der Politik und wir brauchen sie aber gleichzeitig auch in der Verwaltung. Das ist der nächste Part, den wir brauchen, wo wir sozusagen die Menschen reinsetzen müssen. Und ich glaube, darüber kann es gelingen. Und was es auch braucht, und das meinte ich kurz, weil ich möchte es auch nicht so pauschalisiert dastehen lassen, dass wir keine guten KulturpolitikerInnen haben. Ich habe gerade heute eine sehr, sehr gute Nachricht bekommen. Ich kann es leider noch nicht offiziell sagen, weil das muss erst alle offiziellen Pressemitteilungen und Co. Aber uns ist es gelungen, in einem Bundesland im Haushalt für nächstes Jahr mehr Geld für die freien Ensembles zu verankern. Aktuell. Zwar nur für ein Jahr, mehr Geld für die freien Ensembles zu verankern. Das ist gelungen, weil mein politischer Counterpart, die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion einer Partei, die nicht aus der Kultur kommt, gar nichts mit Kultur zu tun hatte, die hat sich reingefuchst. Die hat ihre Aufgabe ernst genommen, die hat Interesse gezeigt, die hat sich über mehrere Jahre mit der Szene ausgetauscht, die hat gesehen, dass es ein wichtiges Feld ist, auch abseits von Corona, ist zu einer meiner wichtigsten AnsprechpartnerInnen geworden und nur dadurch, weil sie ihre Rolle ernst genommen hat und nicht als, verdammt, ich habe das kürzeste Streichholz gezogen, aber ich bin Sprecherin für irgendwas, Gott sei Dank, hat sie sich diesem Thema ernsthaft angenommen. Und das brauchen wir halt auch, dass die Menschen sich dem Thema ernsthaft annehmen, sich reinfuchsen, sich reinarbeiten und dann kann man auch wenn es 3 Jahre dauert, Erfolge irgendwann verzeichnen.
Ich frage mich nur gerade, weil du es ja vorhin so gezeichnet hast, dass sich explizit die Rechten, die Rechtsextremen jetzt auf die Kultur draufstürzen. Mhm. Reicht es da, wenn einfach in einer Stadt A sich Person B in den Kulturausschuss setzt? Braucht es nicht noch mehr? Müssen nicht Institutionen auch eine gewisse Widerständigkeit entwickeln? Gibt es politische Möglichkeiten, auf diese versuchte Vereinnahmung zu reagieren?
Also ich glaube, am Ende brauchen wir viele, viele Dinge, die wie so ein Mosaik sich zusammensetzen. Wir können es nicht nur sozusagen der einen Sache überlassen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, auf der kommunalen Ebene anzufangen. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Es gibt auch immer die Aussagen, natürlich sind so geflügelte Worte, Demokratie beginnt vor Ort, aber es ist ja tatsächlich so. Denn die Politik, die man am direktesten spürt als Mensch, ist nicht die Entscheidung im Bundestag meistens, sondern das, was die Kommune vor Ort entscheidet. Und dort sitzen die Politiker, auch PolitikerInnen, meistens ehrenamtlich eben in den Kommunalparlamenten und dort sitzt auch eine AfD, die sehr, sehr stark wird und die sozusagen ihre Macht dort ausspielt, wenn es darum geht, wie Kulturorganisationen finanziert oder eben nicht mehr finanziert werden. Und gerade neulich hatte ich mich mit jemandem ausgetauscht aus Sachsen-Anhalt, der auch schon meinte, da ist schon die nächste Eskalationsstufe erreicht. Da werden mit Stimmen von CDU und AfD werden die Gelder gestrichen. In anderen Bundesländern werden die Gelder gestrichen und zweckgebundene Spenden an eine Kommune, um den Ort zu retten, werden abgelehnt. Also wir sind wirklich schon an der Eskalationsstufe, dass wir an unserer Basis anfangen müssen, um da sozusagen das Ruder mit rumzureißen. Wenn wir nur oben anfangen, nur im Bund oder nur im Land und die Basis weglassen, dann können wir so viel reißen, wie wir wollen, wenn uns die Basis sozusagen völlig braun wird.
Also aber es gibt auch schon Kommunen, wo es gar keine Gelder mehr gibt. Ne? Also der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, ist mit wehenden Fahnen in die Kulturpolitik gegangen, ja, genau das gemacht, was du gesagt hast, und ist jetzt in Ingolstadt und sitzt da und guckt jeden Tag in eine leere Kasse und sagt, verdammte Hacke, ich kann gar nichts gestalten. Ja? Also ich bin hier Kulturpolitiker, aber ich habe vom Bund gar keine Mittel. Es geht gar nicht darum, wo kürze ich, sondern ich habe nichts. Ja? In einer Stadt, wo Ingolstadt. Das ist das eine, wo ich glaube, da muss auch ein Bewusstsein beim Bund natürlich sein, ne? dass die Kommunen ausgestattet werden müssen, um überhaupt kulturell, politisch handeln zu können. Und das zweite finde ich auch ganz interessant. Wir haben jetzt den aktuellen Fall in Weimar, Valentin Schwarz und sein Intendanzteam, das sind drei Leute, sich positioniert haben für Demokratie und für ein freiheitliche Gesellschaft, so haben sie es gesagt, und jetzt plötzlich Anfragen von der AfD kriegen, dass die Förderung doch bitte gestrichen werden soll, weil man sich gegen die AfD wendet im Theater. Und jetzt muss ich sagen, da jetzt kommt nämlich für mich der Vorbildkulturpolitiker, der Oberbürgermeister von Weimar, hat gesagt, pass mal auf, liebe AfD, ich bin hier keine Zensurbehörde, wir bestimmen die einmal und ab dann sind die künstlerisch frei. Ich bin hier nicht derjenige, der denen sagt, in welche politische oder irgendwas Richtung das geht. Und das glaube ich, und jetzt, darüber will ich noch zwei Minuten gerne diskutieren, das müssen wir dann aber auch für alle Parteien zulassen. Also wir können nicht Weimar vorwerfen, dass er Kulturpolitik macht mit einer Stoßrichtung, aber es bei Claudia Roth in Ordnung finden. Sondern wir sollten uns ernsthaft darüber diskutieren, wie soll eigentlich so ein Amt angelegt sein? Und ich bleibe dabei, die Positionierung obliegt der Kunst. Die Strukturierung obliegt der Politik. Und ja, da müssten wir eigentlich wieder hinkommen.
Sorry, aber bin ich absolut bei dir, auf jeden Fall. Also ich kritisiere eine Politik von Herrn Weimar genauso wie eine Politik von Claudia Roth, genauso wie von einer Monika Grütters und alles, was davor kam und danach noch kommen wird. Und das ist, glaube ich, aber wo du auch eben gerade sagst, wie hattest du es gesagt, die Kunst macht die Positionierung, die Politik macht den Rahmen, unterschreibe ich sofort. Nur sind wir halt ganz scharf und haarscharf, schrammen wir immer wieder an der Grenze vorbei, wo es eben nicht so ist. Wenn dann eine
wir sind schon da, wir gucken wir nach Amerika, da ist es, ne?
Genau. Ja, wir sind auch, wenn man sich die Debatten im Deutschen Bundestag anschaut, die Aussprachen zum Einzelplan Kultur, dann hören wir da auch aus Parteien, die eigentlich auf demokratischen Grundwerten basieren, auch Formulierungen, die haarscharf an gewissen Grenzen sind, wo man sich sagt, stopp, wir haben hier noch eine Freiheit der Kunst. Und dann geht es um Kontrollmechanismen und Kontrollzwänge, die ausgelebt werden wollen, weil der Staat ein Steuergeld gibt. Natürlich hat auch eine Freiheit der Kunst Grenzen, das wissen wir auch, wenn es um verschiedene Debatten geht, wo Grenzen überschritten werden. Aber man muss schon sehr, sehr haarscharf genau aufpassen, worum es geht. Und gerade das Beispiel Bund, also weil wir reden auch gerade ganz viel über Geld, ist für mich so ein Punkt, wo die kulturpolitische Rolle des Bundes komplett unterschätzt wird. Ich glaube, es liegt daran, und vielleicht muss ich das einfach in meinem eigenen Wording auch ändern, wenn man Kulturpolitik sagt, denken 99% der Menschen verteilen von Fördergeldern. Das ist nicht die primäre Aufgabe des Bundes. Aber der Bund setzt den Rahmen, in dem Kunst und Kultur stattfindet, an ganz vielen anderen Stellen, die einen immensen Einfluss haben und, wenn es schlecht gemacht ist, das Leben und Arbeiten von Künstlern extrem erschweren. Es ist die Künstlersozialkasse, es ist die ganze Thema von sozialer Vorsorge etc. Es ist das Steuerrecht, es ist das Urheberrecht, die ganzen Debatten um KI. Also da haben wir ein ganzes Feld. Aktivrente, aktuell Aktivrente. Selbstständige sollen ausgeschlossen werden. Wir haben ganz viele Selbstständige im Kunst- und Kulturbereich. Also wir haben auf Bundesebene ganz viele Themen, die nicht im traditionellen Sinne als Kulturpolitik verstanden werden, weil es nicht ums Verteilen von Geld geht, aber weil darüber der Rahmen geschaffen wird in den verschiedenen anderen Politikfeldern, das, was so einen immensen Einfluss darauf hat, wie Kunst arbeiten kann und auch, ob am Ende Kunst frei entstehen kann.
Und dazu möchte ich noch einmal sagen, gerade weil jetzt zu sagen, also Claudia Roth und Wolfram Weimar in einen Topf zu werfen und zu sagen, naja, die machen ja beide Kulturpolitik mit einer Stoßrichtung. Ich finde, wir müssen trotzdem die Stoßrichtung auch unterscheiden. Also wenn es darum geht, Kunst zu ermöglichen und einen demokratischen Zugang zu ermöglichen, und jetzt will ich einfach nicht einfach nur demokratisch, sondern einen möglichst gleichen Zugang und die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen, egal wie sie aussehen, egal wo sie herkommen, egal welches Gender sie haben, die Möglichkeit haben, ihre Geschichten zu erzählen, auf der Bühne frei zu erzählen, diese Geschichten. Und dann ist sowas wie sind dann Förderrichtlinien, die dann explizit genau da in eine bestimmte Richtung fördern, weil es eben darum geht, Leute, die sonst die Möglichkeit nicht hätten, explizit zu fördern. Denn es braucht mehr Förderung an der Stelle, und jetzt dann entsprechend gekürzt wird oder dann gesagt wird, naja, wir brauchen jetzt irgendwie keine Quoten mehr oder whatever, im Worst Case, wenn es in diese Richtung geht, dann kann man nicht sagen, das eine war jetzt aber dann irgendwie eine Stoßrichtung und das andere ist jetzt aber auch eine Stoßrichtung. Nein, das eine ist etwas, das Gleichheit ermöglichen möchte und das andere ist etwas, das Gleichheit eben nicht ermöglicht, sondern bestehende Machtstrukturen stärkt.
Ja, aber beides findet, das muss man auch feststellen, beides findet im demokratischen Raum statt und darüber stimmen ja, also ich bin deiner Meinung, aber ich finde, darüber stimmt natürlich Menschen in einer Demokratie ab und wenn sie Herrn Weimar zum Kulturstaatsminister wählen, dann hat man...
Aber eine Demokratie ist keine...
Nicht gewählt.
Sorry, nein. Und Demokratie ist auch nicht die Herrschaft einer Mehrheit. Das ist ein falsches Verständnis von Demokratie.
Ja. Ich wollte nur zu dem, was du gesagt hast, ein Beispiel aufgreifen. Also als Herr, und weil du auch dieses Thema von müssten die Institutionen nicht Haltung zeigen oder bräuchte es nicht noch mehr. Als Herr Weimar im Sommerloch gab es die Meldung, dass Herr Weimar in seiner Behörde den Mitarbeitenden des BKM eine gendergerechte Sprache in Form von Sternchen, Doppelpunkt und ähnlichem, Binnen-I, hast du nicht gesehen, untersagt. So.
Sogar dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollte das untersagen.
Ja? Genau, er hat ja dann einmal noch formuliert, so, und er würde es auch denen empfehlen, die vom staatlich getragen oder öffentlich gefördert sind. Da hat er relativ schnell wohl auch wieder zurückgerudert. Als diese Aussage kam, und das ist ja meine Rolle als Verbandsvertreterin, ist natürlich sofort der Moment, wie reagiert man darauf? Wir haben uns im FREO e.V. entschieden, dass wir explizit nicht darauf reagieren, dass wir weiter formulieren, so wie wir formulieren, nämlich mit einem Binnen-Doppelpunkt, auch in unseren Anträgen und in unseren Schreiben an das BKM oder an den BKM und so weiter, weil auch das ist eine Haltung. Auch das heißt Haltung zeigen. Wir hatten einfach die Sorge, dass, also ich, wenn wir darauf aufspringen, auf diese Debatte mit eigenen Stellungnahmen und Co. und Ähnliches, dass wir dann sozusagen etwas aufwühlen und eine Debatte führen, die uns von was anderem ablenkt, nämlich von den eigenen Aufgaben, die wir eigentlich haben. Und deshalb haben wir gesagt, wir kommentieren es nicht, aber unsere Haltung ist, wir schreiben und sprechen weiter so, wie wir es für gut halten und halten darüber, super, zeigen darüber eine Haltung. Andere sehen es anders, kann ich auch verstehen, aber man kann auch mal sagen, ich springe nicht über jedes Hölzchen, was einem wer auch immer vor die Füße wirft.
Danke, Lena, dass du hier warst. Unsere Zeit ist rum. Das ging jetzt schon wieder sehr schnell. Wir haben jetzt gerade gemerkt, das Thema ist riesig, das Thema davor war auch riesig. Wir könnten stundenlang weiterreden. Jetzt hatten wir aber leider nur eine Stunde. Die Zeit ist knapp. Danke an alle, die zugehört haben. Danke an unsere GesprächspartnerInnen nochmal. Elisa, Kian, Lena, danke, dass ihr da wart. Danke, Axel, auch, dass du in deinem Probenstress dich hier zugeschaltet hast.
Aus meine Freude, Herne. Wie immer.
Ihr findet unsere GesprächspartnerInnen auf Instagram. Die haben eigene Webseiten. Wir verlinken das unter der Folge auch nochmal. Folgt da mal rein. Bleibt noch zu sagen, ja, danke für die Zeit, danke für den Austausch. Die nächste Folge dann wieder Ende des Monats. Ich würde sagen, wir hören uns.
Dankeschön.
Danke euch allen, danke dir Hanna und ganz liebe Grüße an alle.
Tschüss.
Takt und taktlos ist eine Produktion von Backstage Classical. Idee, Redaktion und Moderation Hanna Schmidt und Axel Brüggemann. Sprecherin Nicola Schubert. Tägliche Nachrichten aus der Welt der Klassik gibt es bei www.backstageclassical.com.